Ja, schön, wie gesagt, dass Sie heute da sind zum Thema Thomas Zweifeln und Glauben. Schau die richtige Reihenfolge, zuerst zweifeln und dann hoffentlich glauben. Und ja, zu diesem Apostel fällt einem eben meistens doch das Zweifeln ein. Fällen Ihnen sonst noch ein, wo der Apostel Thomas in der Bibel vorkommt?
Derjenige, der gesagt hat, dann gehen wir halt mit ihm sterben, wenn es so weit kommt.
Richtig, das ist die erste Stelle, wo was genauer über ihn vorkommt. Thomas, der sagt, dann gehen wir mit Jesus mit und sterben mit ihm. Sehr richtig, da kommen wir später drauf. Und dann gibt es noch eine Stelle, wo er vorkommt. Das ist Johannes 14. Da fragt er nach dem Weg zum Vater. Genau. Und ansonsten ist er aber Teil einer Gruppe, die wir alle kennen. Und zwar zu den 12 Jüngern gehört er, genau. Ja, ich sehe schon, Sie wissen, um wen es da geht. Und ich möchte es so machen, wir schauen uns zuerst mal den Thomas an, ganz allgemein, und dann gehen wir die Bibelstellen durch, in denen er vorkommt. Und natürlich die wichtigste ist dann die Ostergeschichte in Johannes 20. Aber wir fangen ein bisschen früher an. Also, erstens, wer war der Thomas überhaupt? Thomas, das ist ein aramäischer Name und das bedeutet auf Deutsch ganz einfach Zwilling. Ja, also wenn da in der Bibel steht, der Thomas, der auch Zwilling genannt wird, dann ist das nur eine Übersetzung. Der Name selber bedeutet schon Zwilling und er war einer der 12 Apostel und zwar bei allen drei synoptischen Evangelien, also bei den ersten drei, Matthäus, Markus und Lukas, kommt er in der Zwölferliste vor und in der Apostelgeschichte auch. Er war also jemand, der Jesus sehr gut kannte und umgekehrt auch jemand, den Jesus sehr gut kannte. Thomas war kein berühmter Jünger, also Petrus und Johannes und Jakobus und so, das sind natürlich ganz andere, ich sag mal, Kaliber. Von Thomas weiß man nicht so viel. Und man erfährt in den drei Evangelien, wo gesagt wird, dass er zu den 12 Jüngern gehört, eigentlich nichts mehr über ihn. Ja, er kommt nur in dieser Jüngerliste vor und danach kommt der Name Thomas nirgends vor. Außer eben im Johannesevangelium. Da kommt er öfter vor und da kommt er zunächst vor als ein treuer Jesus-Nachfolger. Das ist die erste Stelle und zwar Johannes 11. Aus der Lazarus-Geschichte. Sie kennen die Geschichte wahrscheinlich, also wo Jesus im Johannesevangelium den Lazarus auferweckt. Und das ist so: Jesus war gerade aus Jerusalem mehr oder weniger geflüchtet, die Leute wollten ihn steinigen. Und jetzt ist er da irgendwo jenseits des Jordans und bekommt die Nachricht, Lazarus ist krank. Und dann sagt Jesus: Ich möchte da hingehen. Und dann sagt Thomas, ich lese Vers 16, da sprach Thomas, der Zwilling genannt wird, zu den Jüngern, lasst uns mit ihm gehen, dass wir mit ihm sterben. Lasst uns mit ihm gehen, dass wir mit ihm sterben. Thomas war also einer, der schon immer bereit war, mit Jesus zu gehen. Er war schon immer bereit, ein Nachfolger zu sein. Und deshalb möchte ich den zweiten Punkt überschreiben mit zweitens, ein treuer Nachfolger. Thomas war ein treuer Nachfolger. Er wusste, jetzt will Jesus zurückkehren nach Jerusalem und er wusste damals schon, das geht nicht gut aus. Also so ein bisschen Schwarzmaler, ja, aber er hatte ja recht. Also das ist dann nachher, Jesus geht dann nach Jerusalem, weckt den Lazarus auf und schlussendlich stirbt er auf dieser Reise. Und Thomas hat schon die Vorahnung, das geht nicht gut aus, aber er sagt, lasst uns mit Jesus mitgehen. Lasst uns mit ihm gehen, dass wir mit ihm sterben. Thomas war da natürlich nicht begeistert davon, aber er war bereit, mit Jesus zu gehen. Auch wenn er ein bisschen sarkastisch daher spricht, aber er war bereit, mitzugehen. Und das ist mir einfach wichtig, dass wir uns das klar machen, der Thomas, das ist kein schlechter Jünger. Das war kein großer Held und kein Wortführer wie Petrus. Das war auch kein Lieblingsjünger und Hitzkopf, so wie das Johannes und Jakobus waren, die von Jesus Donnersöhne genannt wurden. Aber er war ein treuer Jünger. So wie die anderen eben auch, außer Judas. Aber die anderen vom Zwölferkreis, die waren treue Jünger und da gehört der Thomas auch dazu. Und dann die zweite Stelle, wo er uns begegnet, Johannes 14, also das sind die Abschiedsreden. Jesus hat seinen Jüngern die Füße gewaschen und dann erzählt er ihnen, was alles auf ihn zukommt und was auf sie zukommt, nämlich dass er sterben wird, dass er zum Vater gehen wird und die Jünger, die begreifen das natürlich nicht. Und dann sagt Jesus zu ihnen, und wo ich hingehe, den Weg wisst ihr. Und die Jünger wissen es natürlich nicht, die wissen nicht, was er meint. Und da antwortet dann Thomas, Vers 5, spricht zu ihm Thomas, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst, wie können wir den Weg wissen? Und dann sagt Jesus zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Also nochmal, spricht zu ihm Thomas, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst, wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und wieder dasselbe, Jesus will weggehen und Thomas möchte mitgehen. Ja, Jesus will weggehen, die Jünger wissen nicht, wohin. Sie verstehen nicht, dass er sterben wird, sie verstehen nicht, dass er zum Vater gehen muss. Aber Thomas will bei Jesus dranbleiben und deshalb fragt er nach und sagt, Jesus, ich kenne den Weg nicht, aber ich möchte den Weg wissen. Sag mir den Weg. Er lässt nicht locker und Jesus bestätigt ihn und sagt, ich bin der Weg. Ja? Also der Thomas ist instinktiv auf dem richtigen Weg. Er will bei Jesus bleiben und Jesus sagt ihm, ja genau, das ist auch der richtige Weg. Ich bin der Weg. Für Thomas ist genau das entscheidend. Ich will bei Jesus sein. Das war ihm wichtig, egal was kommt. Und sicher, später ist er wie alle anderen davongelaufen in Gethsemane. Aber wer wäre von uns da nicht davongelaufen? Also ich wäre davongelaufen. Und deshalb möchte ich da einfach festhalten, Thomas wollte bei Jesus bleiben und in dieser Sache ist er für uns ein großes Vorbild. Das war seine Motivation, aber dann wurde Jesus gekreuzigt, starb und damit war es für Thomas vorbei. Damit war für Thomas klar, dieser Weg mit Jesus, den wollte ich gehen, aber der ist gescheitert. Ein für alle Mal. Und jetzt kommen wir zu dem Thomas, den man sonst immer kennt, zu Thomas dem Zweifler. Und damit kommen wir auch zu unserem eigentlichen Thema, Zweifel und Glauben. Drittens Thomas der Zweifler. Und da kommen wir jetzt zu Johannes 20, zur Ostergeschichte. Es ist also so, Jesus ist auferstanden. Er zeigt sich zuerst Maria Magdalena, beziehungsweise den anderen Frauen. Und dann erscheint er den anderen Jüngern. Nur der Thomas war nicht dabei. Ich lese vor, Johannes 20, Vers 24 bis 25. Thomas aber, der Zwilling genannt wird, einer der Zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meinen Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, dann kann ich es nicht glauben. Thomas war nicht dabei, als Jesus den Jüngern erschien. Und das wird ihm oft negativ ausgelegt. Also manche Ausleger sagen, ja, das war schon sein erster Fehler, dass er da nicht mehr dabei war. Aber ja, grundsätzlich stimmt es natürlich, es ist schlecht, wenn man sich von der Gemeinde Gottes fernhält. Grundsätzlich ist es ja alles richtig, aber ganz im Ernst, erstens wissen wir ja gar nicht, wie lange der weg war. Wir wissen auch gar nicht, warum der weg war. Vielleicht war der einkaufen oder was weiß ich. Vielleicht hat er auch einfach Pech. Er war einfach gerade zu diesem Zeitpunkt nicht da. Er war jedenfalls nicht immer weg, sonst wäre er die Woche später nicht da gewesen. Ja? Also es ist nicht so, dass er die Jünger grundsätzlich im Stich gelassen hätte, sondern er war einfach an diesem einen Moment nicht da. Und das Zweite, woher sollte der Thomas wissen, dass da Jesus kommt? Für ihn war das ja vorbei, Jesus war tot und es ist vorher noch nie passiert, dass jemand von den Toten auferstanden ist. Dass Jesus wirklich auferstehen würde, das war für ihn undenkbar und es wäre für uns auch undenkbar gewesen. Auch wenn es Jesus ihm vorher gesagt hatte, ja, aber die anderen Jünger haben das auch nicht geglaubt. Thomas bleibt nicht weg, weil er die anderen nicht mehr mag oder weil er Jesus nicht mehr mag. Er weiß einfach nicht, dass Jesus auferstanden ist. Das heißt, der Zweifel des Thomas, das ist zunächst mal ganz banal nicht wissen. Der weiß es einfach nicht, dass Jesus da ist. Und deshalb kommt er auch nicht. Er zweifelt eigentlich gar nicht am Sinn dieser Gemeinschaft mit den Jüngern. Aber er sieht einfach keinen Sinn mehr in dieser Gruppe. Ja, er sieht einfach keinen Sinn mehr in der Jesus-Nachfolge. Er weiß einfach nicht, dass Jesus da ist. Man kann ihm da also keinen Vorwurf draus machen. Und genauso sollten wir Menschen, die nichts von Jesus wissen, denen keinen Vorwurf deswegen machen. Woher sollen sie es denn wissen? Zumindest pauschal kann man das nicht verurteilen. Woher sollen die Menschen wissen, dass man bei uns in der Gemeinde wirklich dem wahren Gott begegnet? Ja, also stellen Sie sich vor, Sie wissen nichts von Jesus, vom Christentum. Wie sollten Sie da auf die Idee kommen, dass in so einer Kirche oder so einem Gemeindezentrum das wahre Leben, das ewige Leben zu finden ist? Das weiß man einfach nicht so einfach. Viele wissen ja noch nicht mal, dass es einen wahren Gott gibt. Und das kann man ihnen zunächst mal nicht vorwerfen. So, zuerst nicht wissen. Aber jetzt trifft er also die anderen Jünger wieder und die erzählen ihm voller Begeisterung, der Herr ist auferstanden, wir haben den gesehen. Und Thomas nimmt ihnen das nicht ab. Jetzt zweifelt er wirklich. Ja? Also jetzt ist es nicht mehr nur nicht wissen, sondern jetzt wird es ihm gesagt. Jetzt hat er es gehört, aber er glaubt es nicht. Er bezweifelt die Wahrheit dieser Aussage. Warum zweifelt er? Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meinen Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich es nicht glauben. Und das ist jetzt wirklich Zweifel. Aber das ist kein Unglaube. Wer von uns hätte das geglaubt? Nur mal nebenbei, die anderen Jünger haben das ja auch nicht geglaubt. Als die Frauen kamen und gesagt haben, ja, Jesus ist auferstanden, da steht in Lukas 24, dass sie das alles für Geschwätz gehalten haben. Und erst als sie selber Jesus gesehen haben, haben sie geglaubt. Thomas ist also nicht schlechter als die anderen Jünger. Er macht es einfach genau gleich. Und auch wir müssen da ehrlich sein, wir hätten das wahrscheinlich auch nicht geglaubt. Und ich muss sagen, ich finde den Thomas sogar richtig sympathisch. Der glaubt eben nicht alles, was man ihm erzählt. Der will nicht auf irgend so eine Spinnerei reinfallen oder auf irgendwelche Wunschträume und Illusionen. Der will die Wahrheit wissen. Und deshalb glaubt er auch nicht jede Geschichte. Er lässt sich nicht so einfach einen Bären aufbinden und ich denke, das ist zunächst mal gut so. Das ist ja auch was, was in der Bibel anderswo auch vorkommt. Also Paulus schreibt zum Beispiel, prüfet alles, das Gute aber behaltet. 1. Thessalonicher 5, Vers 21. Thomas prüft, er verlangt einen Beweis. Er will selbst Jesus sehen und fühlen. Vorher glaubt er nicht. Und er weiß, dass die Auferstehung Wirklichkeit sein muss, nicht bloß eine fromme Idee. Nur wenn dieser Jesus tatsächlich real und mit dem echten Körper auferstanden ist, dann hat es für ihn irgendeine Bedeutung. Nur wenn der wirklich lebt, nur dann stimmt es, was die anderen Jünger sagen. Und nur dann hat die Auferstehung Bedeutung für sein Leben. Glaube heißt nicht Gutgläubigkeit. Glaube heißt nicht, dass man einfach jeden Blödsinn schlucken muss oder so. Und deshalb möchte ich hier auch vorsichtig sein, dem Thomas was vorzuwerfen. Grundsätzlich macht er das ja ganz richtig. Er prüft erstmal. Das Problem ist nur, die Jünger sagen die Wahrheit. Es ist total nachvollziehbar, dass Thomas das anzweifelt, was die Jünger sagen. Und trotzdem ist es falsch. Ich kann Thomas richtig gut verstehen. Mir wäre es wahrscheinlich genauso gegangen wie Thomas. Aber er verpasst das Entscheidende. Er verpasst den, der das Zentrum seines Lebens war, Jesus Christus. Und Jesus hat ihm doch gesagt, dass er selbst der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und dass niemand zum Vater kommt, außer durch ihn. Und jetzt verpasst Thomas genau diesen Weg. Die Wahrheit und das Leben, den Zugang zu Gott. Und er hat irgendwie gar keine Chance. Der kann gar nicht glauben. Wie soll er auch? Und sehen Sie, das ist das Problem mit dem Zweifel. Der ist oft nachvollziehbar. Man kann dem Zweifler im Glauben meistens gar keinen Vorwurf machen. Es gibt so viele Gründe, warum man an Jesus zweifeln könnte. Wenn es nicht um Jesus ginge, wäre der Zweifel berechtigt. Ein Mensch, der bei gesundem Verstand ist, der kann oft gar nicht anders, als an Gott zu zweifeln. Aber er verpasst dadurch das Entscheidende im Leben. Er verpasst das Leben selbst. Was bedeutet es für uns? Erstens bedeutet es, wir dürfen keinen verurteilen, der zweifelt. Wir selbst sind ja auch nicht besser. Zweitens, aber der Zweifel an Jesus ist nicht gut, sondern er ist letztlich tödlich für unseren Glauben. Er trennt uns von Jesus, er trennt uns von dem Leben selbst. Und deshalb ist es nicht gut, wenn man den Zweifel schönredet. Das ist ja ein Trend heutzutage, dass Zweifel irgendwie cool ist, dass Zweifel was Gutes geworden ist, ja? Dass auch Theologen damit prahlen fast schon, dass sie zweifeln oder zumindest damit kokettieren und das ja, so ein bisschen raushängen lassen, dass sie zweifeln. Und ich glaube nicht, dass das gut ist. Der Zweifel an Jesus ist immer was Schlechtes, weil er unseren Glauben angreift. Aber, und jetzt kommt das Dritte, der Zweifel gehört zum Glaubensleben dazu. Nicht, weil er gut ist, sondern weil keiner von uns dem Zweifel ausweichen kann. Keiner von uns kommt um diesen Glaubenszweifel rum. Der betrifft jeden. Jeder muss irgendwann zweifeln. Sie kommen nicht drum rum und ich komme auch nicht drum rum. So ist es eben. Wer nie zweifelt, der belügt sich entweder selber oder er macht einfach die Augen nicht auf. Und Martin Luther hat es mal so gesagt, die Anfechtung, also dieser Glaubenszweifel, der macht den Christen erst zum richtigen Christen. Erst die Anfechtung macht den Christen zu einem richtigen Christen. Nur wer da durchgegangen ist, dessen Glaube hat sich wirklich bewährt. Nur der Glaube, der mit dem Zweifel kämpft, der trägt dann später auch wirklich durchs Leben. Aber jetzt gibt es ein Problem, nämlich viertens. Wir selbst werden mit dem Zweifel ja gar nicht fertig. Also so wie der Thomas, der irgendwie gar keine Chance hatte, den Jüngern zu glauben. Und deshalb muss jemand von außen eingreifen und das ist Jesus selbst. Das ist der nächste Punkt, Jesus, der Herr und Gott. Ich lese Vers 26 und 27. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen versammelt und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht, Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas, reiche deine Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Der Jesus weiß, dass der arme Thomas gar nicht anders kann. Jesus weiß, dass der Thomas gerne glauben würde, aber von sich aus nicht die Kraft dazu hat. Und deshalb greift Jesus ein. Und als Jesus dann tatsächlich vor ihm steht, da ist es für Thomas klar. Da ist für Thomas der Zweifel erledigt. Und wahrscheinlich hat er später schon immer mal wieder auch Zweifel gehabt. Kann ich mir gut vorstellen, glaube ich auch. dass er später noch gezweifelt hat, aber die Grundentscheidung ist jetzt gefallen. Jetzt ist klar, er begegnet Jesus und der Glaube steht jetzt. Und ich bin überzeugt, dass nur so Glaube entsteht, dass Jesus sich uns zeigt, dass Jesus uns begegnet. Der Glaube entsteht immer durch Begegnung mit Jesus und der Zweifel wird nur beseitigt durch die Begegnung mit Jesus selber. Das zieht sich wie ein roter Faden durch die Bibel. Abraham ist ein Heide wie alle anderen. So lange, bis Gott plötzlich zu ihm spricht und sagt, geh. Und dann geht er und glaubt. Mose lebt bei seinem Schwiegervater in Midian, das ist ein heidnischer Priester. Der ist völlig weg, 40 Jahre weg von Israel und Gottes Volk. Und dann kommt Gott zu ihm im Dornbusch. Und er wird der größte Prophet des Alten Testaments und glaubt. Hiob ist mit Gott völlig fertig. Aber als ihm Gott begegnet, sind seine Fragen plötzlich nicht mehr wichtig. Die Jünger schlossen sich aus Angst ein, bis Jesus plötzlich vor ihnen stand und sie glaubten. Erste Begegnung mit Gott und mit Jesus schenkt den Glauben. Und Jesus schenkt den Glauben so, wie Thomas es braucht. Jesus sagt nicht, lieber Thomas, also das ist ja unverschämt, was du da von mir verlangst. Nein, er erfüllt ihm die Forderung. Er stellt sich hin und sagt, hier, schau her, nimm deine Hand, leg die Hand in meine Nägelmale, in meine Seite. Jesus ist sich nicht zu schade für unsere Zweifel. Jesus ist sich auch nicht zu schade für ihre Zweifel. Er gibt uns das, was wir zum Glauben brauchen. Nicht sofort, Thomas musste eine Woche warten, aber er gibt es. Und auch das zieht sich durch die Bibel. Ja, schauen Sie sich Gideon an. Das ist ja wirklich ein Zweifler vor dem Herrn. Und der braucht dreimal ein besonderes Zeichen von Gott. Und Gott gibt es ihm. So lange, bis der Gideon endlich bereit ist, loszugehen und seinen Auftrag auszuführen. Elia hat ein großes Wunder erlebt und dann bricht alles zusammen, seine ganze Motivation, sein ganzer Glaube. Und dann gibt ihm Gott eine Privataudienz am Berg Horeb. Hiskia, der darf sich sogar wünschen, dass die Sonnenuhr rückwärts geht. Also völlig, ja, denkst du, völlig unnötig, ja. Aber Gott sagt, nein, der bekommt das Zeichen. Ich räume seinen Zweifel aus. Und dann wird Hiskia wieder gesund. Gott lässt sich auf unsere Zweifel ein. Wenn es uns wirklich um Jesus geht, dann ist keine Forderung unverschämt. Jesus lehnt die Zeichenforderung der Pharisäer eben nicht ab, weil es grundsätzlich falsch ist, ein Zeichen zu fordern, sondern weil es denen gar nicht um Jesus geht. Die wollen gar nicht glauben. Und deshalb verweigert Gott ihnen diese Zeichenforderung. Aber bei Thomas ist es anders. Bei Thomas weiß er, der möchte glauben. Der will ihn ja wirklich sehen. Der will ja wirklich glauben. Und wenn das der Fall ist, dann bin ich überzeugt, dann begegnet uns Jesus. Vielleicht nicht so, wie wir es uns wünschen, aber er begegnet uns so, wie wir es brauchen. Und das reicht dann für unseren Glauben und für unseren Zweifel. Und deshalb kommt dann am Schluss nicht Thomas der Zweifler raus, sondern Thomas der Glaubende. Ich lese weiter, Vers 28 und 29. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm, weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Jesus steht da und bietet Thomas an, ihn anzufassen. Aber das braucht Thomas jetzt gar nicht mehr. Das Sehen, das war nötig, damit es Klick macht, aber anfassen nicht mehr. Jetzt glaubt er. Und daran sieht man, es geht gar nicht um das Sehen an sich oder das Anfassen an sich. Nicht das Sehen macht den Glauben und nicht das Anfassen macht den Glauben, aber die Begegnung mit Jesus macht den Glauben. Er hat Jesus gesehen, er hat Jesus gesehen. Er ist Jesus begegnet. Und das reicht ihm dann auch. Danach gibt Thomas das umfassendste Glaubensbekenntnis ab, das ein Jünger in der Bibel abgibt. Mein Herr und mein Gott. Das ist ja unvorstellbar, dass ein Jude so ein Bekenntnis vor einem Menschen ablegt, der vor einem steht. Ja? Und da merkt man, jetzt hat er tatsächlich durchschaut, wer dieser Jesus ist. Das ist eben nicht nur ein Mensch, das ist Gott selbst. Und damit zeigt er, dass er tatsächlich glaubt. dass er tatsächlich verstanden und dass er tatsächlich angenommen hat, wer dieser Jesus ist. Er hat Jesus verstanden, das heißt, er weiß, wer Jesus tatsächlich ist, nämlich der Herr und der Gott. Jesus ist Gott. Es wird nirgends so deutlich im Neuen Testament gesagt wie hier von Thomas. Und der Zweifler Thomas ist kein Zweifler mehr, im Gegenteil. Er weiß jetzt, wer dieser Jesus tatsächlich ist, Gott selbst. Und dann nimmt er das für sich persönlich an. Er sagt nämlich, du bist der Herr und der Gott, sondern er sagt, mein Herr und mein Gott. Er ist nicht mehr nur der Herr, sondern sein persönlicher Gott. Und man sieht hier an diesem kurzen Bekenntnis ganz wunderbar, was zum Glauben dazugehört. Die Gewissheit, wer Gott ist, und dann zweitens, dass das auch mein Gott ist, dass der zu mir gehört und ich zu ihm. Und dann schließt Jesus noch einen Satz an. Und das wird auch meistens als eine Kritik an dem armen Thomas verstanden. Ja? Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Ich bin da auch vorsichtig. Ich glaube weniger, dass es eine Kritik an Thomas ist. Wie gesagt, die anderen Jünger haben ja auch erst geglaubt, als sie Jesus gesehen haben. Aber Jesus sagt diesen Satz nicht für Thomas, sondern für uns heute, weil keiner von uns sieht den Jesus. Keiner von uns hat ihn je gesehen und wahrscheinlich werden wir ihn erst sehen, wenn wir in der Ewigkeit vor ihm stehen. Und deshalb ist dieser Satz nicht für die Jünger, sondern für uns. Jesus sagt, nicht das Sehen ist entscheidend, sondern dass ihr glaubt. Im Prinzip ist es ein Versprechen, eine Verheißung für uns heute. Ihr werdet mich zwar nicht sehen, aber euer Glaube, der ist genauso viel wert. Ihr glaubt trotzdem, ich werde euch begegnen und euch Glauben schenken, anders wie bei den Jüngern, ja, nicht über das Sehen, sondern vielleicht über die Bibel, vielleicht über die Begegnung mit anderen Christen. Ich weiß nicht, was bei ihnen so das auslösende Ereignis oder der auslösende Prozess war, ja, vielleicht auch einfach nur die Erziehung durch die Eltern. Der Glaube kommt anders zustande, aber der ist genauso viel wert wie der Glaube der Jünger. Und der Bengel, ja, wir sind ja hier im Bengelhaus, deshalb wollte ich den auch noch zitieren, der Bengel sagt zu dieser Stelle, er sei überzeugt, dass die Apostel, die Gläubigen nach ihnen, die also Jesus nicht gesehen haben, viel höher geschätzt hätten als sich selbst. Ja, weil die Apostel gewusst haben, dass es nicht so einfach ist, an Jesus zu glauben, ohne ihn gesehen zu haben. Und deshalb sagt Bengel, die haben die Gläubigen späterer Zeiten, also uns, höher geschätzt als sich selbst. Zumindest sagt Bengel das so. Und deshalb möchte ich Ihnen diese Ermutigung heute Abend mitgeben. Jesus schenkt uns Glauben, auch wenn wir ihn nie zu Gesicht bekommen, solange wir auf dieser Welt leben. Jesus schenkt uns den Glauben. Wie ging es dann mit Thomas weiter? Nach der Himmelfahrt ist er immer noch dabei, Apostelgeschichte 1, Vers 13. Da gehört er zu den, jetzt sind es noch 11 Jüngern dazu. Und die Legenden erzählen, dass er in Indien angekommen sei und dort die ersten christlichen Gemeinden gegründet habe. Und die traditionellen Christen in Indien nennen sich bis heute nach ihm, nach der Thomaskirche. Am Schluss hat auch er geglaubt, ohne zu sehen. Ganz weit weg von Palästina und von den Orten, an denen Jesus gelebt hat. Und deshalb nehmen Sie die Ermutigung heute mit. Zweifeln gehört zum Leben dazu, obwohl sie nicht gut sind. Aber Jesus begegnet uns und dann schenkt er uns auch Glauben. Vielen Dank fürs Zuhören heute Abend.